Stell dir vor, du kommst in dein Vereinsbüro, ahnst nichts Böses und dann liegt da dieser Brief. Deutsche Rentenversicherung. Betriebsprüfung. Und plötzlich wird dir da beschrieben, eure Übungsleitung, die seit 5 Jahren jeden Morgen zuverlässige Seniorenkurse gibt und zuverlässig alle Fitnesskurse betreut, die ist laut diesem Schreiben rechtlich gesehen keine Ehrenamtliche mehr, sondern wird auf einmal als Beschäftigte eingestuft. Saftige Nachzahlungen von Sozialversicherungsbeiträgen inklusive. In diesem Fall 28.000 Euro plus Säumniszuschläge. Und dann die Frage in deinem Kopf, wie kann das sein und wo zum Teufel nehmen wir das Geld her? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Vereinsstrategen Podcast, dein Podcast mit Martin und Pascal und immer dem Neuesten und Wichtigsten rund um das Vereinswesen.
Und ich mag das fast nicht sagen, aber heute wird's ernst. Richtig ernst. Denn wir reden über ein Thema, das vielen Vereinen gerade schlaflose Nächte bereitet oder zumindest bereiten sollte, wenn sie es merken würden, in welcher Klemme sie denn stecken könnten. Damit du Bescheid weißt, was auf dich zukommen könnte, gibt's die heutige Episode. Es geht um arbeitsrechtliche Grenzen im Ehrenamt. Und ich sag dir gleich zu Beginn, das kann existenzbedrohend werden und bei vielen Vereinen und auch Verbänden läuft das noch unter dem Radar aus unserer Erfahrung. Würde mich also nicht wundern, wenn du von diesem Problem bisher nichts wusstest. Aber keine Sorge, bei uns bist du immer up to date und hast nach der Episode alles Wichtige im Blick. Und wenn dir unser Podcast gefällt oder du ihn vielleicht auch beim ersten Mal hörst, dann entweder folge ihm oder gib uns doch gerne zur Unterstützung eine Sternebewertung in deinem Podcast-Player. Das hilft uns, noch mehr Vereinsstrategen da draußen zu erreichen und dir die wichtigsten Informationen immer taufrisch zu liefern.
Ja, kommen wir zurück zum Eingangsbeispiel. Das ist kein Horrormärchen, das wir uns hier ausdenken. Das passiert gerade, und zwar in deutschen Vereinen. Jeden Tag, beziehungsweise so schnell, wie die deutsche Bürokratie es zulässt. Warum? Weil die Grenzen zwischen Ehrenamt und Beschäftigung manchmal fließend sind. Und weil wir aus gut gemeinter Dankbarkeit Menschen bezahlen und ihnen Aufwand entschädigen, ohne die rechtlichen Konsequenzen zu kennen. Weil wir natürlich im Verein oft viel zu wenig Ahnung von Arbeitsrecht und Co. haben, das muss man natürlich auch dazu sagen, und weil, na, seien wir ehrlich, viele von uns ein Auge zudrücken, wenn jemand eigentlich viel zu viel macht und am Ende hoffen wir, dass es schon irgendwie gut gehen wird.
Ja, heute schauen wir uns also an, wann Ehrenamt rechtlich zur Beschäftigung wird, was das mittlerweile schon fast berühmte Herrenberg-Urteil für deinen Verein bedeutet. Und wir zeigen dir konkrete Praxisfälle aus dem echten Vereinsleben. Mit typischen Fehlern und, das ist jetzt uns besonders wichtig, auch mit Lösungen. Denn das hier ist also keine Panik-Episode im klassischen Sinn, sondern eine, nach der ihr wisst, was zu tun ist. In 20 Minuten habt ihr eine klare Checkliste, mit der ihr eurem Verein rechtssicher aufstellen könnt. Also konzentrieren wir uns heute kurz und entschuldigt, dass das an manchen Stellen vielleicht etwas trocken werden wird, aber es ist ja für einen guten Zweck. Und an dieser Stelle noch einmal natürlich der Hinweis, dass wir keine Rechtsanwälte sind und keine rechtliche Beratung machen dürfen an der Stelle. Wir geben dir hier Sachverhalte wieder. Aus unserer persönlichen Meinung schätzen wir das auch ein und ordnen das entsprechend auch ein. Und wenn du im Laufe der Episode bemerkst, na, dass das eventuell vielleicht doch ein Problem bei dir sein könnte, dann empfehlen wir dir auf jeden Fall den Weg zum Anwalt, beziehungsweise hol dir mal irgendwo beim SB oder so einen rechtlichen Rat ein oder lass das klären, soweit es geht.
Dann fangen wir doch mal mit den Basics an. Wo liegen eigentlich Grenzen des Ehrenamtes, beziehungsweise wann wird aus einem Ehrenamtlichen rechtlich gesehen eigentlich ein Arbeitnehmer? Das Gesetz kennt 3 entscheidende Kriterien, die da gelten. Und wenn diese zusammenkommen, dann hast du möglicherweise ein Problem. Und dann ist auch egal, was auf eurem Vertrag steht oder ob es überhaupt einen gibt oder eben nicht. Und egal, wie ihr die Position oder das Amt nennt, all das zählt dann nicht mehr. Der Gesetzgeber schaut sich nämlich die Realität an und nicht das Papier. Und das ist eben der Knackpunkt, den viele unterschätzen, die gelebte Praxis. Das erste Kriterium, worauf es ankommt, ist, Vergütung schlägt Aufwandsersatz. Weil das Ehrenamt lebt von seiner Unentgeltlichkeit. Klar, niemand soll draufzahlen, deswegen gibt es ja Aufwandsentschädigung. Aber die müssen eben auch wirklich Aufwand ersetzen und angemessen sein. Die Freibeträge 2026 sind die Übungsleiterpauschale, 3.300 Euro im Jahr für nebenberufliche Tätigkeiten, also Trainer, Ausbilder, Betreuer, Übungsleitungen. Und dann gibt es noch die Ehrenamtspauschale, 960 Euro im Jahr, für alle mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit, wie zum Beispiel einem Vorstandsamt. Und jetzt kommt so ein bisschen das Kleingedruckte. Dieses nebenberuflich heißt in der Praxis maximal ein Drittel einer Vollzeitstelle. Also so grob 13 Stunden die Woche. Alles darüber könnte schon kritisch werden. Und vielleicht gehst du jetzt mal gedanklich die Liste der ehrenamtlichen Menschen bei dir im Verein durch, die hier schon ein bisschen mehr machen. Weil noch kritischer kann es dann werden, wenn ihr das Geld nicht als Auslagenersatz zahlt, sondern als Entgelt. Sobald wieder Charakter von, ich sag mal, danke fürs Ehrenamt zu danke, dass du die Arbeit machst, also einer Bezahlung kippt, seid ihr rechtlich näher an einem Arbeitsverhältnis als am Ehrenamt. Das trifft euch auch, wenn ihr eben die genannten Pauschalen überschreitet. Und das ist dann auch ganz wichtig. Also das sind Maximalbeträge. Weil dann gilt das volle Programm. Mindestlohn, Sozialversicherung, Anmeldung etc. Das kann schnell teuer werden.
Ja, das zweite Kriterium ist die Weisungsgebundenheit. Das ist so ein bisschen dieses Chefdasein oder dieser Cheftest, könnte man auch sagen. Wie viel Kontrolle übt der Verein eigentlich auf Abläufe aus? Kann eine Person, also am besten ein Ehrenamtler, frei entscheiden, wann und wie sie denn eigentlich arbeitet? Oder gibt der Verein vor, wann die Person zu erscheinen hat oder erreichbar sein muss? Und da gibt es Red Flags, die man relativ einfach identifizieren kann. Das sind einmal zum Beispiel feste Arbeitszeiten. Du musst montags und mittwochs von 17 bis 19 Uhr da sein. Musst du eigentlich nicht, aber der Verein sagt das ja, deswegen bist du es. Dann die Anwesenheitspflicht. Meld dich mal bitte krank, wenn du nicht kannst. Klar, hilft natürlich im Vereinsalltag, aber muss man auch sagen, es ist nicht deine Pflicht, dich krank zu melden. Und das Thema Urlaubsregelung ist halt ganz speziell nochmal. Du kannst jetzt nicht einfach 2 Wochen wegbleiben, wir machen dann das und der Verein bestimmt oder sagt schon, wann du Urlaub nehmen kannst. So. Das sind klare Tendenzen, wo das Finanzamt bzw. Sozialversicherung dann sagen würde, ja, da ist jemand weisungsgebunden gewesen. Also das sind alles Merkmale einer abhängigen Beschäftigung. Im echten Ehrenamt hat die Person also das Recht, auch mal Nein zu sagen. Ohne Konsequenzen, ohne schlechtes Gewissen dem Vorstand gegenüber. Auch der Vorstand selbst ist frei in der Ausgestaltung und kann die anfallenden Aufgaben dann erledigen, wann es zu seinem Privatleben passt. Auch hier gilt natürlich, wenn die Menschen freiwillig ihr Privatleben zurückstecken, dann ist das erstmal völlig okay. Wenn ihr das einfordert oder die Person sonst Schwierigkeiten bekommt, dann habt ihr gegebenenfalls ein Problem bei der Einstufung. Wer das im Zweifel wie nachweisen muss, ist dann die ein oder andere Frage und da muss man mal schauen. Und da sind es natürlich auch wieder Einzelfallentscheidungen. Das können wir natürlich jetzt auch hier nicht vorhersehen, aber so ein bisschen die Tendenz wollten wir dir auf jeden Fall an der Stelle schon mal geben.
Ja, und dann fehlt uns das dritte Kriterium, die sogenannte Eingliederung in die Organisation. Sprich, wie stark ist die Person in euren Vereinsstrukturen eingebunden? Kritisch wird's, wenn die Person fest in Dienstpläne eingetaktet ist, regelmäßig wiederkehrende, unverzichtbare Aufgaben übernimmt, der Verein wirtschaftlich von dieser Person abhängig ist oder wenn ihr sagen würdet, ohne die läuft hier gar nichts. Dann ist das wohl faktisch eher eine Stelle als ein Ehrenamt. Und diese Stelle muss eben entsprechend behandelt werden, sagt zumindest die deutsche Rentenversicherung. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn so schlimm, wenn wir das falsch einschätzen? Und die Konsequenzen haben es halt möglicherweise in sich. Wir haben es in dem Eingangsbeispiel schon gesagt, es könnte sein, dass ihr eine saftige Nachzahlung bei den Sozialversicherungen bekommt. Die deutsche Rentenversicherung kann nämlich rückwirkend bis zu 4 Jahre prüfen. Bei einer Person, die 5 Jahre lang, sagen wir 3.000 Euro im Jahr bekommen hat, das war nämlich die Grenze bis Ende 2025, reden wir also schnell von 20.000 bis 30.000 Euro Nachzahlung plus Säumniszuschläge, die meistens bei 5% über dem Basiszins liegen. Zweiter Punkt, es gibt einen gesetzlichen Mindestlohn. Wird die Tätigkeit als Beschäftigung eingestuft, dann gilt sofort das Mindestlohngesetz. Seit dem 01.01.26 sind das 13,90 Euro pro Stunde. 2 bis 3 Trainingseinheiten sind für manche nicht unüblich. Das heißt, wenn ihr einen Trainer habt, der jetzt anders eingestuft wird, dann könnte das eben teuer werden. Weil auch da mit Vor- und Nachbereitungszeiten und allem, was dazugehört, sind wir eben schnell bei 8 Wochenstunden. Rechnet man das mal einmal hoch, dann kommen wir auf jemanden, der 8 Stunden pro Woche arbeitet, auf ca. 445 Euro im Monat. Plus Sozialversicherungen und Arbeitgeberanteil von grob 30% macht das 570 Euro statt eben der gedachten und bezahlten 250 Euro Aufwandsentschädigung. Und dann dritter Punkt, Versicherungsschutzlücken. Echte Ehrenamtliche sind oft über die Versicherung des Sportbundes mitversichert. Der Vorteil ist, für den Verein ist es meistens kostenlos, oder eben durch eine jährliche Pauschale vergleichsweise günstig zu zahlen. Beschäftigte wiederum müssen korrekt bei der Berufsgenossenschaft angemeldet werden. Und wenn das nicht passiert und es gibt einen Unfall, dann zahlt im Zweifel niemand oder der Verein könnte belangt werden. Auch das ist ein großer Nachteil. Und viertens, und das ist so ein bisschen das Worst Case und mal gucken, wie das dann am Ende ausgelegt wird, im schlimmsten Falle habt ihr ein Strafverfahren wegen Sozialversicherungsbetrug am Hals. Und das will niemand. Also eigentlich keinen dieser vier Punkte. Du musst jetzt allerdings nicht panisch pausieren und deine Vorstandskollegen anrufen. Solange du bei deinen ehrenamtlichen Übungsleitungen unter diesen 3.000 Euro Aufwandsentschädigung im Jahr bleibst und deine sonstigen Ehrenamtlichen nicht mehr als 960 Euro bekommen, bist du in der Regel auf der sicheren Seite. Das Geldkriterium ist also erstmal das Wichtigste. Ein Fallstrick schauen wir uns aber gleich nochmal genauer an.
Ja, denn 2022 gab es ein Urteil, das vielen Vereinen wirklich den Schweiß auf die Stirn getrieben hat. Das sogenannte Herrenberg-Urteil. Vielleicht hast du es noch nie gehört. Wundert uns auch nicht wirklich, weil das an der Basis aus unserer Erfahrung noch gar nicht so richtig angekommen ist und auch viele Sportbünde bisher noch nicht so reagiert haben, dass jeder Vereinsvorstand das jetzt auch weiß. Im ersten Moment muss man auch etwas um die Ecke denken, um die Auswirkungen aufs Ehrenamt eigentlich erstmal nachvollziehen zu können. Zum Hintergrund. Das Bundessozialgericht entscheidet am 28. September 2022 zum Aktenzeichen B12R321R. Ach, das ist so schön, das Deutsche. Es klingt erstmal langweilig, hat aber doch ein bisschen Sprengstoff, muss man sagen. Worum ging es? Eine Musikschule hat eine Person als freie Mitarbeiterin, als Musiklehrerin beschäftigt. Auf dem Papier sah alles erstmal schick aus. Vertrag über die Selbstständigkeit, es gab Honorarauszahlungen, freie Zeiteinteilung. Sollte im ersten Moment eigentlich passen. Aber faktisch hat diese Person wie eine Arbeitnehmerin gearbeitet. Es waren doch eher feste Zeiten, regelmäßige Aufgaben. Die Nutzung von Equipment, in diesem Fall der Klaviere, war vorgeschrieben. Die standen an der Musikschule dann rum und sie war fest eingeplant im Ablauf und das meist auch nicht wenige Stunden. Das wollte die Mitarbeiterin so nicht stehen lassen und hatte irgendwann die Faxen dicke. Sie musste ja als Selbstständige selbst für die Krankenversicherung, Rente und Co. sorgen und war damit schlechter gestellt als eine feste Mitarbeiterin. Die Stadt Herrenberg unterlag schlussendlich vor Gericht und es wurde festgestellt, dass es sich hier um eine abhängige Beschäftigung handelt und eben nicht um eine selbstständige Tätigkeit. Die Person war in diesem Fall also scheinselbstständig.
Ja, und das hat dazu geführt, dass Bundestag und Bundesrat auf dieses Urteil reagiert haben und im Februar 2025 eine Übergangsregelung geschaffen haben, die quasi so eine kleine Amnesie mitbringt. Und zwar bis Ende 2026, also diesen Jahres, tritt keine Beitrags- und Versicherungspflicht ein. Das gilt auch rückwirkend für die prüfbaren Jahre bis 2023 und auch, wenn die Deutsche Rentenkasse für diese Zeiträume etwas anderes feststellen sollte. Das ist eine gute Nachricht. Voraussetzung ist, die Vertragsparteien wollten eigentlich, dass eine selbstständige oder Honorartätigkeit geschlossen wird und es gibt eine gewisse Vereinbarung mit der Person, die auf das Herrenberg-Urteil hingeschlossen wurde, also nachträglich. So, und jetzt kommt so ein bisschen auf dieses Um-die-Ecke-Denken an. Manchmal gibt es im Verein Übungsleitungen, die auf Honorarbasis arbeiten und Rechnungen schreiben. Solange diese Tätigkeit dem pädagogischen Zweck zugeschrieben werden kann, sind die in der Regel steuer- und Sozialabgaben frei bis 275 Euro im Monat oder eben dieser 3.300 Euro Grenze, von der wir gerade gesprochen haben. Wenn nun aber eine echte Selbstständigkeit dieser Person in Frage gestellt wird, dann habt ihr ein Problem bzw. könntet eins bekommen und das ist eben die aus dem Herrenberg-Urteil resultierende Scheinselbstständigkeit.
Und das bedeutet, die Praxis zählt am Ende. Wie arbeitet die Person denn tatsächlich? Hat sie Weisungen zu befolgen? Ist sie fest eingeplant? Muss sie ihre Freizeit um die Vereinsinteressen herumplanen? Falls ihr das alles mit Ja beantworten könnt, dann ist es vermutlich eine Beschäftigung. Und Scheinselbstständigkeit ist auch im Verein strafbar. Ja, das musst du vielleicht jetzt erstmal sacken lassen, aber es ist so. Aber jetzt natürlich trotzdem die gute Nachricht. Es gibt Möglichkeiten, sich abzusichern. Die wichtigste ist das Statusfeststellungsverfahren. Schönes deutsches Wort. Und leider wieder eine bürokratische Hürde, die euch den Vereinsalltag eher schwerer als leichter macht. Das Statusfeststellungsverfahren funktioniert so. Ihr geht digital zur Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung und sagt, wir haben hier eine Person, die für uns tätig ist. Ist das ein Ehrenamt, eine Selbstständigkeit oder eine Beschäftigung? Die Rentenversicherung prüft das dann anhand der konkreten Umstände und gibt euch einen Bescheid. Das Gute ist, der ist verbindlich und kostenlos. Das Verfahren dauert etwa 4 bis 8 Wochen. Formulare gibt's online. Wir setzen euch den Link natürlich unten in die Shownotes.
Jetzt haben wir ja das Problem, dass wir nicht alles dokumentieren wollen und können. Ihr übergebt euren Engagierten ja nicht immer eine schriftliche Vereinbarung zur Zusammenarbeit, lasst euch Tätigkeitsnachweise liefern und räumt so etwas wie ein Kündigungsrecht ein. Das wäre auch absurd und soll jetzt doch irgendwie in das Ehrenamt und in jede Honorartätigkeit Einzug finden. Wir sind da auf jeden Fall kein Fan von, müssen dich aber über diesen Umstand informieren. Einfach, weil es so schwerwiegende Konsequenzen haben könnte und es bisher noch keine absehbare Ausnahme für gemeinnützige Vereine gibt. Bisher war es ja noch theoretisch und deswegen haben wir mal einen Fall gebaut, den es so im Verein geben könnte und der dann möglicherweise zu Problemen führen kann. Unser Fall ist also die Übungsleiterpauschale als Steuerspartrick. Wir haben Sarah. Sarah ist 42, gibt bei euch im Verein Seniorengymnastik- und Fitnesskurse. Und zwar 12 Stunden pro Woche steht sie in der Halle. Sie macht das auf Honorarbasis und reicht das bei euch ein. Sie bekommt 3.000 Euro im Jahr über die Übungsleiterpauschale und als Verein denkst du, perfekt. Alles unter dem Freibetrag, alles steuerfrei, keine Sozialversicherung und eine echte, gute Übungsleiterin, die viel übernimmt und bei allen gut ankommt und bei der Geld nicht im Mittelpunkt steht. Das ist ja quasi Win-Win.
Aber du ahnst es, es gibt da noch jemanden, der das nicht so sieht und hier wird's dann tricky. Rechnen wir mal nach. 12 Stunden pro Woche mal 4 Wochen mal 12 Monate. Das sind 576 Stunden im Jahr. 3.000 Euro geteilt durch 576, 5,21 Euro pro Stunde. Da sollten wir stutzig werden. Auch wenn die Pauschale in diesem Jahr auf 3.300 Euro erhöht wird, oder wurde besser gesagt, ist das deutlich unter dem Mindestlohn von 13,90 Euro. Und da sind wir in der Grauzone bei der Prüfung. Sarah wird sicherlich neben den 12 Stunden der Halle auch noch etwas Zeit für die Vor- und Nachbereitung des Trainings benötigen. Die vergüten wir aber ja gar nicht. Aber es ist ja trotzdem irgendwie Vereinsarbeit. Und das ist unter Umständen dann das Riesenproblem. Denn der Umfang der Tätigkeit rechtfertigt vielleicht keine pauschale Entschädigung mehr, auch wenn Sarah ihre Stunden über Honorarbögen abrechnet und nachweist. Sarah ist voll eingespannt wie eine hauptamtliche Person. Der Verein könnte den Trainingsplan ohne sie gar nicht aufrechterhalten, gerade weil sie die wertvollen Morgenstunden abdecken kann. Und jetzt die Frage natürlich, wie erkennt ihr das? Der Umfang der Tätigkeit ist möglicherweise zu groß für eine pauschale Entschädigung. Das haben wir am Stundensatz berechnet und die Annahme getroffen, dass sie mehr als 13 Stunden pro Woche für den Verein tätig ist. Also, Person ist voll eingeplant und fast wie eine hauptamtliche für euch zu behandeln oder anzusehen. Und der Verein ist existenziell auf diese Person angewiesen, weil das Training sonst in dem Umfang ja gar nicht stattfinden könnte und Kurse dann entsprechend ausfallen würden.
Ja, was könnte jetzt in diesem konkreten Fall eine Lösung sein? Entweder natürlich den Stundenumfang reduzieren, das heißt Sarah gibt Kurse ab, dann passt die Übungsleiterpauschale vermutlich wieder besser zum Stundenumfang. Oder alternativ, und das wäre dann so ein bisschen die rechtlich saubere Variante, bietet ihr ihr einfach einen Minijob an. Die Übungsleiterpauschale könnt ihr dann sogar noch steuermindernd einsetzen und den Lohn splitten. Es ist vollkommen legal, einen Teil des monatlichen Gehalts eines Minijobbenden damit zu verrechnen, was an Aufwandsentschädigung gezahlt wird. Ihr könnt zum Beispiel einen Minijob über 8 Wochenstunden schließen und eine monatliche Übungsleiterpauschale von 275 Euro steuerfrei zusätzlich auszahlen. Damit verringert ihr euer Arbeitgeber brutto, spart Kosten und bei Sarah kommt unterm Strich das gleiche monatliche Geld an. Leider ist diese Variante für euch trotzdem noch teurer, als wenn Sarah nur die Pauschale bekäme.
Ja, wie geht ihr damit jetzt um und wer ist denn jetzt eigentlich davon so betroffen? Was ihr jetzt in den nächsten Wochen konkret tun solltet, listet mal erstmal alle Aufwandsentschädigungen der letzten 12 Monate auf. Wer bekommt wie viel, wofür eigentlich? Identifiziert die sogenannten Grauzonen, die wir euch gerade aufgezeigt haben. Wer kommt regelmäßig zu festen Zeiten? Wer bekommt monatlich Geld? Ohne wen würde der Betrieb denn eigentlich zusammenbrechen? Bei kritischen Fällen ins Gespräch mit den Leuten bitte gehen. Und fragt bei den Honorarkräften nach anderen Auftraggebenden und wie viel Anteil dein Verein ungefähr an den Monatseinnahmen der Person macht. Und natürlich beantragt gegebenenfalls das Statusfeststellungsverfahren, um auf Nummer sicher zu gehen können, wenn ihr halt wirklich eine Grauzone habt. Oder, beziehungsweise vielleicht auch und, nutzt die Beratung eures Landessportbundes. Die sind ja auch für euch da. Das ist kostenlos häufig und eigentlich immer hilfreich. Wir würden auf jeden Fall euch nicht empfehlen, auf die nächste Betriebsprüfung zu warten, denn das kann ab 2027 im Januar natürlich der Fall sein. Geht also das Thema lieber proaktiv an. Wenn die deutsche Rentenversicherung erstmal vor eurer Tür steht, ist es nämlich meistens schon zu spät, um die Kuh vom Eis zu holen, und das kostet auch echt Energie und Zeit. Fassen wir also nochmal zusammen. Ehrenamt bedeutet Freiwilligkeit, Flexibilität und eine echte Aufwandsentschädigung. Das Herrenberg-Urteil und seine Folgen haben auch Einfluss auf Honorarkräfte und Übungsleitungen im Verein. Dabei ist es egal, was ihr in den Vertrag geschrieben habt oder ob es überhaupt einen gibt.
Und die Praxisfälle haben gezeigt, die Fehler passieren oft schleichend, aus Dankbarkeit, aus Unwissenheit, aus falscher Sparsamkeit, aus dem Verständnis heraus, dass es ja ein Ehrenamt ist. Aber die Konsequenzen bei einer Einschätzung oder durch eine anderen Einschätzung durch die Rentenkasse sind leider real und teuer. Deshalb mein Appell, nehmt euch 2 Stunden Zeit, geht eure Strukturen durch und schaut auf eure Abrechnungen, klärt kritische Fälle, und zwar lieber eher heute als morgen. Denn Unwissenheit ist teuer. Und wenn ihr euch überfordert fühlt, Beratung und Hilfe gibt es kostenlos, Martin hat gerade schon gesagt, nutzt die Angebote eures Landessportbundes, möglicherweise auch die Hilfe eines Steuerberaters oder eben das Stattungsfeststellungsverfahren, nutzt eben diese Angebote. Und durch die Übergangsregelung habt ihr noch bis Ende 2026 Zeit, eure Strukturen anzupassen, und das Augenmerk der Betriebsprüfer liegt aktuell noch nicht so auf den Verein. Das kann sich aber sicherlich ändern, und du weißt natürlich nie, wann und ob du dran bist.
Und nochmal zur Erinnerung, in den Shownotes findest du natürlich den Link zum Statusfeststellungsverfahren. Wenn dir die Episode geholfen hat, dann teile sie gerne mit deinem Vorstandsteam natürlich. Sprecht das gerne auch in der nächsten Sitzung einmal an und teilt euch so ein bisschen die Aufgabenpakete schon mal ein. Und bleibt natürlich auf jeden Fall hier bei uns dran, und natürlich für die Betriebsprüfung bleibt auf jeden Fall vor der Welle. In dem Sinne wünschen wir euch bzw. dir noch eine schöne Restwoche und freuen uns, wenn du bei der nächsten Episode wieder einschaltest. Bleib engagiert bis dahin und bis zum nächsten Mal.